Petrus, der unter Gottes Augen lebt. Heute Abend jetzt die Jesusfrage an den Petrus nach der Liebe. Ich lese uns aus Johannes 21 diese bekannte Stelle. Als Jesus nun mit seinen Jüngern das Mahl gehalten hatte, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Der spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht Jesus zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Da sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Liebe Brüder und Schwestern, das ist die dritte Begegnung des auferstandenen Jesus mit seinen Jüngern. Dort, jetzt am See Genezareth. Die dritte Begegnung mit seinen Jüngern, aber jetzt ausdrücklich auch ganz persönlich mit dem Petrus. Und jetzt geht's um das, was wir gestern miteinander gehört und gelesen haben. Ich kenne diesen Menschen nicht. So hat sich der Petrus verschworen. Und jetzt kommt dieser Mensch und tritt auf den Petrus zu. Das Versagen, die Schuld wird nicht verschwiegen. Das muss aufgedeckt und bereinigt werden. Das ist nicht der Schluss. Er ging hinaus und weinte bitterlich. Was kommt dann? Jetzt kommt Jesus. Drei Überschriften. Erstens, das neue Wort. Zweitens, die neue Liebe. Und drittens, der neue Dienst. Das neue Wort. Das ist das Umwerfende, was jetzt in dieser Begegnung geschieht. Der Verleugner, der von sich so überzeugte Petrus: Und wenn dich alle verlassen, ich bleib auf jeden Fall für dich. Und jetzt kommt Jesus und dreht's rum. Petrus, ich bin für dich. Er faltet ihn nicht zusammen. Kein Wort irgendwie des Schimpfs oder der Schande, sondern er redet ihn jetzt ganz neu an. Das gilt ja auch unter uns Menschen. Schon im ganz normalen Leben, wen ich liebe, mit dem rede ich. Die Bibel. Gott liebt uns, das ist das sichere, das gewisse Zeichen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Und er redet uns in diesem Sohn an. Bengel kann einmal sagen, die Bibel ist ein Liebesbrief Gottes an dich. Er redet dich und mich an. Das kommt aus seiner Liebe. Wen ich liebe, zu dem und mit dem rede ich. Die Weissacher Tage sind Gottes Liebetage. Wir sind ja hier nicht zusammen, um nur neue Erkenntnisse zu gewinnen oder Fachvorträge zu hören oder uns theologisch weiterzubilden oder in Bibelkunde ein Stück weiterzukommen. Wir sind deswegen zusammen, weil unser Herr uns anredet, jeden von uns ganz persönlich. Das neue Wort. Das, was wir Evangelium nennen, was uns eigentlich so gewohnt ist, was aber umwerfend neu ist, die Gottesliebe zum Sünder. Dieser Jesus, das war sein Programm, das blieb sein Programm, das ist sein Programm. Ich bin gekommen, Sünder zu suchen und selig zu machen. Zeigt mir irgendeine Religion, wo das die Grundbewegung ist. Sünder zu suchen, Versager zu suchen und selig zu machen, zu retten, das ist Evangelium. Den anderen Religionen, da gibt's auch Götterbesuche, da greift die göttlichen Mächte auch ein, aber nicht um Sünder selig zu machen, sondern um Sünder endgültig zu bestrafen, um sie zu vernichten, um ihnen zu zeigen, wer und was sie sind. Deshalb sind die Religionen eigentlich im tiefsten Versteckspiele, so wie die Religion des Adam im Paradies, als er sich zurückgezogen hat mit seiner Frau und versteckt hat, weil er geschüttelt war vor Angst vor Gott. Die Religionen leben aus dieser Wurzel, dass mich der Gott ja nicht findet, dass unser Gott mich übersieht, weil ich weiß, ich bin schuldig vor ihm. Die Religionen haben viel Wissen aufbewahrt. Man kann das nicht alles aburteilen und sagen, das sind alles Fehlwege. Das sind keine Fehlwege, sondern ein tiefstes Wissen da. Der Islam ist von dem her eine Religion, die sehr genau um diese Furcht vor Gott weiß und in dieser Furcht und Angst vor Gott lebt. Aber sie hat kein Evangelium. Ich bin gekommen, Sünder zu suchen. Jesus wendet sich in besonderer Weise denen zu und mit seinem ganzen Einsatz und mit seiner ganzen Kraft, die selber verbockt haben. Das ist das Evangelium. Mit Sündern hat Jesus kein Problem, wohl aber mit Selbstgerechten. Mit denen, die sagen, ich brauche nicht. Die Gesunden brauchen den Arzt nicht, sagt er einmal. Mit Sündern hat Jesus nie ein Problem. Wohl aber mit denen, die drum herumstehen und sagen, da ist diese Frau, Herr. Und ist offenkundig, wir haben sie beim Ehebruch ertappt und wir können es alle bezeugen. So und jetzt handle an ihr, so wie es religiös vorgeschrieben ist. Und jetzt wird die gesteinigt. Jesus hat mit dieser Frau überhaupt kein Problem, aber mit denen, die da selbstgerecht drumherum stehen und sagen, tu die weg, mit denen hat er ein großes Problem. Jesus hat mit dir nie ein Problem, nie, wo du deine Sünde vor ihm sagst. Da hat er nie ein Problem. Aber er hat ein Problem mit dir, wenn du sagst, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie andere Leute. Herr, was kann ich alles, was habe ich alles, was habe ich heute alles in deinem Dienst getan? Dann hat Jesus ein Problem mit uns. Das Evangelium ist ein Sünderevangelium. Das ist das neue Wort, das umstürzend neue. Jesus verharmlost Sünde nicht. Der Petrus hat schon sehr genau zugehört. Dreimal redet er ihn an, dreimal mit dem alten Namen. Jesus hat ihm doch ausdrücklich gesagt, Ich rufe dich, du gehörst zu mir, als er ihn in seine Nachfolge genommen hat. Und du sollst Petrus heißen, Fels, auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Und jetzt heißt er plötzlich wieder Simon, Sohn des Johannes. Der alte Name. Jesus spricht ihn mit seinem neuen Wort auf seine alte Art an. Der bist du. Du bist, obwohl du 3 Jahre lang mit mir gegangen bist, du bist immer noch im tiefsten dieser Simon geblieben. Du sollst zum Petrus werden. Welch eine einfühlsame Seelsorge. Jesus blamiert ihn nicht. Er nimmt ihm auch die Angst. Er arbeitet mit ihm nicht, so wird man modern sagen, man muss die Situation wieder aufarbeiten. Tut er überhaupt nicht. Er führt weiter. Er will, dass aus dem Simon ein neuer wird, dass er wirklich zum Petrus wird. Da liegt der Punkt, da liegt er. Er nimmt ihm die Angst. Es gibt keine Religion auf dieser Erde, die den Vornamen Gottlieb kennt. Es gibt im Schwäbischen viele Gottliebs. Es ist Gottes Programm, Gottlieb. Dass wir uns trauen, Kinder so zu nennen. Gottlieb, das ist das Evangelium. Er nimmt die Angst gerade bei unserer Sünde und bei unserem Versagen. Es bleibt dabei, er will dich. Es steht so in der Bibel und das stimmt auch. Die Furcht des Herrn, und da kann man jetzt nicht abnapsen und sagen, die Ehrfurcht oder so, sondern da steht ein Wort, das heißt tatsächlich die kreatürliche Angst vor Gott. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wenn wir das erkennen und noch einmal, das bewahren die Religionen in allen Spielarten auf. Wir Menschen, wir haben allen erdenklichen Grund vor Gott, vor dem Göttlichen uns zu fürchten. Die Religionen wissen und bewahren das auf, diese unüberbietbare Heiligkeit und Überlegenheit Gottes. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Die Religionen leben aus dem. Darum sind wir Menschen religiös eigentlich jeder, weil jeder in seinem tiefsten Inneren weiß, Mensch, so wie ich handle, so wie ich bin, das, was mich umtreibt, das, was in mir schlummert, das, was immer wieder aus mir rauskommt, das ist nicht recht. Das wissen wir. Dann aber heißt es, die Liebe treibt die Furcht aus. Liebe Brüder und Schwestern, an der Stelle fällt eine Grundentscheidung drüber. Wie lebendig, wie wachsend, wie werbend, wie einladend unser Glaube ist für uns selber und für andere. Wenn unser Glaube immer noch von dem im Tiefsten bestimmt ist, ich muss Angst vor Jesus haben, dann ist ein kalter Glaube. Angst ist wie ein Rauchreif. Der legt sich über alles und dann erfriert die Freude. Dann hört die Fröhlichkeit auf. Ich muss keine Angst vor Gott haben. Ich muss keine Angst vor Jesus haben. Wo Angst mich bestimmt vor ihm, da werden Liebe, Glaube und Hoffnung erfrieren. Immer mehr. Du musst keine Angst haben, ich denke immer wieder an das zurück. Da habe ich das für mich persönlich in einer ganz alltäglichen Situation gelernt. Wir wohnten damals in Breitenholz, kleiner Flecken da vor Tübingen. Und neben uns überall wurde dann gebaut. Dann waren so richtig tiefe Baugruben ausgehoben. Es war so Anfang September und dann hat's geregnet. Und dann war das so ein richtiger Matsch. Und unsere Kinder, die sind da mit Wonne hingegangen und haben da gespielt. Und dann hat meine Frau gesagt, das geht nicht mehr. Ich kann nicht jeden Tag die dreimal anziehen, das ist unmöglich. Und ich habe gesagt, Kinder, ich sage euch etwas, wenn ihr noch einmal, mehr brauchte ich gar nicht zu sagen, am Mittag dieses Tages, wir saßen im Wohnzimmer, da war eine Terrassentür und plötzlich hat's da geklopft. Ich gehe hin, mach auf, steht der Michael draußen, oben bis unten mit Dreck überzogen. Und ich wollte jetzt schon ihn packen und sagen, Kerle! Und dann weint er und sagt, Papa, ja, ich habe im Matsch gespielt und meine beiden Schuhe sind stecken geblieben. Hilf mir, dass ich die Schuhe wiederfinde. Also bin ich mit ihm. Und wir haben im Lehmdreck dort die Schuhe gesucht. Einen habe ich gefunden. Der andere war unauffindbar. Der ist jetzt einbetoniert unten in dem Haus. Das ist mir innerlich ganz arg wichtig geworden, wie der Kerl gekommen ist. Papa, ja, ich habe gerade das Gegenteil gemacht von dem, was ihr gewollt habt. Aber jetzt bitte hilf mir. Jetzt bitte hilf mir. So dürfen wir zu Jesus kommen. Das ist das neue Wort. Wir müssen nicht fliehen. Wir müssen uns nicht verstecken, wir müssen uns nicht ducken. Ich kann kommen und sagen, ja Herr, so ist, so bin ich, das ist in meinem Leben, so ist das. Bitte hilf mir. Das neue Wort, das ist Evangelium. Ich bin gekommen, Sünder zu suchen. Nimm das für dich ganz persönlich. Und auch wenn das in deinem Leben immer wieder dich belastet, dass deine komische Art, deine Ehrenkäsigkeit oder was weiß ich, deine Bitterkeit, die immer wieder kommt, oder dass dir so schnell die Zunge fliegt, wenn du über andere redest, das ist so in unserem Leben immer und immer wieder. Unsere alte Simonsart, die kommt raus. Und dann sagt das zu Jesus, Herr, das bin ich. Das bin ich. Ich bitte dich, hilf mir. Und so geht's weiter. Und so wird aus der alten Art, wird das verwandelt, langsam, langsam hinein in ein neues, das für andere anziehend und werbend und einladend ist. Diese neue Art steht unter dieser Überschrift, die neue Liebe. Jesus sagt zum Petrus nicht, bereust du? Willst du dich bessern? Versprichst du, dass das ja nicht mehr vorkommt? Er fragt ihn, hast du mich lieb? Da steht ein Wort, das wird sonst in der ganzen Bibel nur für die Liebe Gottes gebraucht, Agape. Eine Form von Liebe, die nur Gott hat. Eine Liebe nämlich, die sich vollständig hergibt. Eine sich verströmende Liebe. Die ist nicht unsere Möglichkeit. Das können wir Menschen von uns aus nicht. Es ist angelegt, diese sich ganz hergebende Liebe in unseren engsten Beziehungen, in denen wir leben, in einer Ehe. Was ändert sich nicht alles, wenn ein junger Kerl verliebt ist? Da kannst du vorher bitteln und betteln und sagen, Mensch, geh doch mal zum Friseur. So eine Zottelmähne, das gibt's doch nicht. Da sitzen doch Läuse drin, wie kriegst du das sauber? Nee. Und plötzlich kommt der Junge adrett mit Kurzhaarschnitt. Ich fall schier vom Hocker und sage, was ist denn jetzt passiert? Meiner Freundin gefällt so. Das ist Liebe. Das habe ich bald gemerkt, wenn wieder einer der Söhne eine Freundin hatte. Mein Rasierwasser nahm rapide ab. Das ist Liebe. Da tun die Sachen, da kann man nur staunen drüber. Was Liebe fertig bringt, sich für den anderen hergeben und so sich verändern, dass er sich freut. Diese hergebende Liebe. Einer hat es mal so ausgedrückt, das habe ich manches Mal in der Traupredigt, am Anfang erschreckt das Brautpaar immer, aber so hat er es gesagt, willst du glücklich werden, dann heirate nie. Willst du glücklich machen, dann heirate so bald wie möglich. Diese Liebe ist. Diese Liebe. Angelegt in uns. Man kann ja nur staunen. Ist die zweite Beziehung, die Liebe zu unseren Kindern, zu was wir alles fähig werden. Zu was wir alles fähig werden. Was wir alles machen, nur damit unsere Kinder zufrieden sind. Beim Erstgeborenen ist ein besonders spinnig. Da bricht diese Liebe irgendwie wie eine Krankheit aus. Beim Dritten habe ich das nicht mehr gemacht. Wenn der nachts aufgewacht ist, der Erstgeborene, und hat da rumgeplärrt, dann stehe ich auf und setz mich mit dem in die Stube und spiel Ball. Nachts um 4. Das bringt nur diese Liebe für dich. Das bringt nur diese Liebe für dich. Und das ist die Gottesliebe. Die Gottesliebe, die ohne jeden Selbstbehalt sich für uns gibt. Bei uns überwuchert die Eigenliebe immer wieder alles andere. Immer wieder alles andere. Du sollst dich lieben wie dich selbst, so sagt Jesus tatsächlich, wenn er die Gebote zusammenfasst. Aber beachte das Dritte. Du sollst Gott lieben. Von ganzer Seele, von ganzer Kraft, von ganzem Gemüt. Das andere ist dem gleich. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Das kommt am Schluss. Und bei uns kommt das am Anfang. In der natürlichen Art kommt das am Anfang. Das überwuchert und erstickt oft alles andere. Jesus fragt den Simon. Und er hat viel gelernt. Er ist nicht der Alte einfach geblieben. Es hätte ja jetzt auch sein können, dass er sich jetzt hinstellt und sagt, du Jesus, jetzt wo wir zusammen allein sind, wir zwei, jetzt können wir mal das klären. Es ist schon so, es war kein Prachtstück, was ich da abgeliefert habe. Aber es muss auch verstehen, wie hast du dich benommen? Da musste man ja Anstoß nehmen. Jetzt fällt mir's viel leichter als dem Auferstandenen, dem Herrlichen. Petrus hat sich nicht in keiner Weise verteidigt. Das ist ja die große Gefährdung, wo wir erkennen, dass wir Versager sind. Da sind wir sofort bereit, da sind wir wortgewandt bis dort hinaus, um uns zu rechtfertigen. Denk nur an dieses erste Gespräch. Ich glaube, die allerersten Weissacher Tage, wenn ich mich schwach erinnere, also zumindest meinen Aufschrieben nach ging es um die Schöpfungsgeschichte. Die ersten Kapitel der Bibel. und ist immer wieder faszinierend zu lesen, als Adam und Eva Gottes Gebot übertreten haben, klar und eindeutig von der Frucht gegessen und jetzt kommt Gott. Und jetzt stellt er eine schlichte Frage dem Adam, warum hast du das getan? Was denkt ihr, wie die Welt- und Heilsgeschichte anders verlaufen wäre, wenn der Adam gesagt hat, hätte Herr, ich beuge mich vor dir, ich bin ein Versager, hilf mir. Aber was macht er? Der sagt Gott, also du bist ja allwissend und allmächtig, aber jetzt bist du an der falschen Adresse. Ich? Ich habe nichts getan. Und jetzt ist plötzlich nicht mehr die Eva Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch, sondern jetzt sagt er, das Weib, das du mir zugesellt hast, dort geh hin. Modern gesagt hat er dann wohl so weitergemacht, ich habe nur aus Solidarität mitgegessen. Schließlich gehören wir ja zusammen. Aber ich war's nicht. Und Gott macht das mit, er geht zur Eva. Eva, warum hast du das getan? Wie wäre die Heilsgeschichte, die Weltgeschichte anders verlaufen, wenn die Eva gesagt hätte, Herr, ja, so war's. Ich hab's getan. Vergib mir. Mach mit uns weiter. Wir würden heute noch im Paradies leben. Aber was sagt die Eva? Die sagt, Gott, ja, du bist ja allwissend und du weißt, als bist allmächtig, aber bitte, jetzt liegst falsch. Ich hab dich verteidigt. Die Schlange ist gekommen und hat das und das behauptet. Ich bin für dich in die Bresche gesprungen, dass sie nicht zum Schluss noch gesagt hat, ich habe nur, um die Schlange zu beschämen, gegessen. Dieses Wegschieben, kennt ihr das? Jeder von uns. Sofort. Sofort. Das fängt beim kleinsten Kind an. Da liegt die Tasse zerbrochen auf dem Boden. Der Kleine steht daneben, ist ganz eindeutig, der hat sie fallen lassen. Ich sage, was hast du gemacht? Ich war's nicht. Er sage, wer war's denn? Das ist mir so nah gefallen. Ich war's nicht. Das ist unsere erste Reaktion. So machen wir das. So wollen wir das von uns wegbekommen. Und so bleibt es in unserem Leben beim Alten. Petrus hat viel gelernt. Jesus fragt ihn sehr bewusst in der ersten Frage, Simon, hast du mich lieber, als mich diese haben? Das war ja das Großmaul Petrus. Wenn dich alle verlassen, da hat er alle gesagt, ist mir egal, ob der Johannes fortspringt und der Thomas und der Andreas, das sind sowieso unsichere Leute. Ich bleib da. Ich bleib da. Hast du mich lieber? Jetzt stellt er sich nicht mehr über die anderen, sondern er antwortet ganz schlicht, ja, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagt das auch ohne falsche Demut. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Das steckt ja schon in dem, wenn es heißt, und er ging hinaus und weinte bitterlich. Nie gewachsen, nie gewachsen. Der hat auf dem Nährboden gelebt, der Liebe zum Geld. Da kann nichts anderes wachsen. Deshalb nimmt der Judas den Strick und er hängt sich. Und der Petrus weint bitterlich. Ja, ich liebe dich. Und jetzt, man muss sehr genau zuhören, gerade auch vom Wortlaut her im Griechischen. Jesus fragt, ich übersetze jetzt gleich diese beiden Begriffe. Petrus, bist du bereit, alles für mich herzugeben. Das meint die Agape. Liebst du mich? Und Petrus antwortet, ja, Herr, du weißt, dass ich mich ganz an dich binden will. Da steht Phileo. Das ist ein anderes Wort für Liebe. Petrus nimmt den Mund nicht mehr zu voll. Ja, du weißt, ich will mich ganz an dich binden. Ich will Glied bei dir sein. Aber er behauptet nicht, er könnte die Agape leben noch. Das behauptet er nicht. Eigentlich ist christliche Nachfolge, ist Wachstum in der Gemeinschaft mit Jesus immer wieder diese Bewegung vom Phileo zu Agape. Von diesem Ruf und Bitte und Bekenntnis, Herr, ich binde mich ganz an dich und jetzt wirke durch deinen Geist, dass es zu dieser Hingabe kommt. Wirke du an mir, nicht ich bin das, ich kann das. Darum heißt es in Galater 5, Vers 22, und das ist eine entscheidende Schlüsselstelle, die Frucht des Geistes ist Agape, Liebe, Selbsthingabe. Ich kann mich hergeben, ich suche nicht mehr das Meine, ich stehe nicht mehr für mich ständig im Vordergrund. Das wirkt der Geist Gottes an mir. Ich kann von mir aus, das kann ich tun. Ich kann dieses Bekenntnis sagen, Herr, ich binde mich ganz an dich, Phileo. Ich will ganz bei dir sein. Aber was draus wird, das muss er an uns wirken. Das ist nicht unsere Möglichkeit. Diese Liebe, eine völlig andere Art, eine völlig neue Art. Jesus sagt sogar einmal, daran, zuerst sagt er, ein Neugebot gebe ich euch, dass ihr Agape untereinander tut, dass ihr euch füreinander hergebt. Und er sagt dann, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr solche Agape, solche Liebe unter euch habt. Die gibt's nirgendswo sonst. Nirgendswo. Wir denken immer, uns Christen erkennt man, wenn wir ein mutiges Bekenntnis ablegen. Wenn wir die Fahne hochhalten, allein Jesus, ist auch wichtig. Aber das ist nicht unser Erkennungszeichen. Damit stellen wir uns hinein in das Konzert der vielen Religionen. Aber das überzeugt Menschen, das lockt sie an, wenn wir in dieser geistgewirkten Liebe leben. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass das was völlig anderes ist. Dass ihr Liebe untereinander habt. Und ein Paulus kann sogar sagen, das ist nicht nur ein gefühlsseliges Trautext, 1. Korinther 13, sondern 1. Korinther 13 ist die deutlichste und tiefgehendste Beschreibung dessen, was Agape ist. Und wenn ich allen Glauben hätte und ich hätte alle Erkenntnis und ich wäre theologisch ein super Durchblicker, ja, ich wäre sogar bereit und wäre ein Märtyrer und ließe meinen Leib brennen und hätte der Liebe nicht. Ein klingend Erz, eine tönerne Schelle, das wär's denn. Es wäre nichts. Ich habe manchmal Furcht. Furcht bei mir, bei uns Pietisten, dass wir immer bibeltreuer werden. und dass die Agape erkaltet. Dass diese Liebe, in der wir miteinander leben sollen, die der Geist wirkt unter uns, dass die erkaltet. So wie Jesus sagt in der letzten Zeit, und die Liebe wird in vielen erkalten. Die sind immer noch bibeltreu. Die haben immer noch allen Glauben. Die haben immer noch tiefe Erkenntnis. Und wer die Leserbriefstreite in Idea verfolgt in den letzten Jahren, der kann das ganz direkt ablesen und hätte der Liebe nicht. Was da alles dann geschrieben wird. Der Prüffall für diese Liebe. Wie gehen wir miteinander um, gerade dort, wo wir uns Schwierigkeiten machen? Wie gehen wir miteinander um? Glaube ohne Liebe, Erkenntnis ohne Liebe, das macht fanatisch. Da ist dieser junge Mann, der hat viel Erkenntnis. Der hat ein klares Bild von dem, wie Gemeinde Jesus sein soll. Und dann kommt er mit seinen Urteilen, da zieht's dir die Schuhe aus. Kein einziger bei euch im Kirchengemeinderat ist ein wirklicher Christ. Ja, liebste Güte, der kann das mit einer Überzeugung sagen. Und seine eigenen Eltern, die seit Jahren, Jahrzehnten in der Nachfolge Jesu leben, oh, das ist alles nix. Wir müssen wieder zurück und dann entwickelt er seine Programme, wie man urgemeindlich leben muss und wie man alles da verändern soll und wie die Volkskirche ein absoluter Unfug ist und sagt zu mir, du musst predigen so, dass alle die, die nichts mit Gott zu tun haben wollen, nie mehr kommen. Und dann wundert er sich, warum er immer einsamer wird. Ist ein liebenswerter Fanatiker. Und man kann nur für ihn bitten, Herr, wirke in ihm diese nachgehende, die sich hergebende Liebe. Der Prüffall für diese Liebe, wie gehen wir miteinander um? Und jetzt sogar, wenn dein Bruder sündigt, deine Schwester, was geschieht denn dann? Galater 6, da ist zuerst die Frucht des Geistes, ist Liebe. So, und jetzt wird's ganz konkret. Und wie ist das dann, wenn ein Bruder von einer Sünde übereilt wurde? Was tust du jetzt? Ha, das habe ich schon immer gewusst. Das liegt bei denen im Holz, sagen wir Schwaben. Mit dem will ich nichts mehr zum Tor haben. Wie gehen wir dann miteinander um? Jesus gibt eine klare Linie, wie die Agape handelt. Matthäus 18. Wenn dein Bruder sündigt, dann rede mit ihm unter vier Augen. Das ist das Erste. Das ist das Erste. Dann geh zu ihm hin. Und sag du, das macht mir Mühe und das ist ganz sicher nicht richtig. Das müssen wir gemeinsam vom biblischen Wort her doch sagen. Will er dann nicht hören, dann nimm noch einen anderen mit. Und dann besprecht es miteinander. Und wenn er dann nicht hören will, dann nimm noch einmal einen mit. Und wenn er dann völlig das ablehnt, dann red's vor der Gemeinde. Das ist ein Weg. Wie gehen wir miteinander um? Es hilft auch nichts, wenn wir sagen, das geht mir nichts. Das geht mir nichts. Das ist genauso lieblos. Genauso lieblos. Den anderen in seinen Irrweg rennen lassen. Die Agape, diese Liebe, die sich ganz für den anderen gibt, die hat eines, was wir sehr schwer in unseren Gemeinden, Gemeinschaften, Hauskreisen, Jugendkreisen, Posaunenchören aneinander tun, nämlich dass wir einander ermahnen. Und ermahnen geht nicht so. Das geht nicht so. Sondern ermahnen, eigentlich ganz wörtlich, heißt ermuntern. Ermuntern. Dass ich dem anderen so begegne, so wie Jesus hier dem Petrus. Das Versagen, die Sünde wird nicht verschwiegen. Aber er wird nicht blamiert, nicht abgeurteilt. Es wird nicht darüber hergezogen in die allen und jeden Gelegenheiten, sondern es wird unter vier Augen beigelegt. Jesus geht mit dem Petrus hier weg. Er spricht ihn an. Er spricht ihn an. Das ist nicht für die Ohren der anderen Jünger bestimmt. Der andere Fall, Matthäus 5, Vers 23, wenn du zum Altar gehst und opferst deine Gabe und dir wird das bewusst, dass dein Bruder etwas wider dich habe, dann lass das und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Ich bin nicht einmal selber schuld, sondern ich weiß, dass irgendwie komme ich mit ihm, mit ihr nicht mehr richtig aus. Da muss etwas sitzen. Und wir suchen so wenig das offene, klärende Gespräch. Wir machen es uns dann innerlich zurecht, das geht doch wenig sein, wenn der beleidigt ist, soll er doch. Nein, wenn du weißt, dass er etwas wider dich hat, geh hin, frag ihn, bereinige das mit ihm, versöhne dich. Versöhnen heißt eigentlich ganz wörtlich, mach das anders. Das kann nicht so bleiben. Das ist diese Agape, diese neue Form, wie wir als Christen miteinander leben. Wenn wir so uns in den Hauskreisen oder sonst wo wir uns treffen als Gemeinde, da denkt man manchmal, wenn nur der oder die da wäre, dann wäre alles viel leichter. So ein komischer Gesell. Wenn nur der da wäre. Wer fällt dir ein? Wer fällt dir ein, wenn ich jetzt sage, wenn nur der oder die nicht da wäre? Und wer dir jetzt einfällt, dann lass alles andere und versöhne dich. Da wird's praktisch, da wird's konkret. Es sitzt so viel, wenn wir so, ich kenne euch alle nicht so genau, aber in der Gemeinde, da weiß ich's besser, da denke ich manchmal, du sitzt auf der linken Seite, sitzt sie auf der rechten Seite, sitzt sie und ich weiß ganz genau, die werden sich nachher so aus dem Weg gehen, dass sie sich ja nicht treffen. Jetzt meint man, das seien riesige Dinge. Oh was, das ist lauter Kästreckle. Kästreckle. Was der Satan für dich bringt, aufzubauschen, damit Geschwister gegeneinander kommen, man kann immer nur staunen drüber. Man kann immer nur staunen drüber. Die zwei Brüder, die waren gestandene Christen, Mitarbeiter in der Gemeinde. Und dann bauen sie gemeinsam, die sind alle einig miteinander. Und dann baut der andere noch eine Garage und da steht das Dach 3 Zentimeter vor. Und dann sagt der andere mal, du, das Kind ist absägen. Na, hä? Warum? 3 Zentimeter Dachsparren. Und die sind heute so verkracht, dass sie zwischen, die haben zusammengebaut, zwischen ihren Höfen eine Mauer gezogen haben. Kästreck, 3 cm Dachsparre. Jeder von uns weiß das, wo bei ihm in seinem Leben solche Unversöhnlichkeiten liegen. Und dann wundere dich nicht, wenn dein Glaube oft so freudlos und so trist ist. Es kann nicht anders sein. Es kann nicht anders sein. Versöhne dich. Das, was Jesus hier mit dem Petrus macht. Und dann kommt's, das ist unsere dritte Linie zum neuen Dienst. Petrus ist jetzt wieder ganz bei Jesus. Wie hat die Magd gesagt? Dieser war auch mit Jesus. Da war er schon weit weg. Jetzt ist er wieder ganz bei Jesus. Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt das. Jetzt wird er traurig. Du weißt alle Dinge, du darfst und kannst und sollst in meinem Leben alles wissen. Psalm 139. Wir beten das manches Mal. Da stehen wir ganz vor ihm. Da stehen wir ganz vor ihm. Wo soll ich hinfliehen vor dir? Ich bin offen vor dir. Herr, du weißt meine Antriebe und meine Motive. Du weißt, warum ich im Garten Gethsemane das Schwert genommen habe, weil ich mitherrschen wollte. Das sollte der Startschuss zum Aufstand sein. Und dann wäre es losgegangen. Du weißt alle Dinge, ja, ich bin bereit, mich ganz an dich zu binden, deinen Weg mitzugehen. Ich bin bereit, mitzudienen. Als ich mir das so verdeutlicht habe, da ist mir noch ein ganz anderer Gedanke gekommen. Was sind wir eigentlich oft für Dumme, geistlich Dumme, dass wir denken, wir könnten vor Jesus uns verbergen. Wir könnten vor Jesus unsere Eigen und Unarten, unser Versagen verstecken, wenn doch das gilt, sein Geist wohnt in mir. Dann weiß er doch alles. Dann kennt er mich sogar besser, als ich mich kenne. Dann ist es völlig vergeblich, wenn ich mich denke, ja, das weiß er nicht, das verstecke ich, das weiß nur ich. Sein Geist wohnt in mir, er kennt mich doch, er kennt mich besser, als mich ich mich selber kenne. Das Entscheidende ist, dass ich mich dazu bekenne, wer ich bin. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Und da kommt nichts Gutes oft dabei raus, ich sag dir's. Seine alte Regel der Therapie, auch der Geistlichen, was ich ausspreche, verliert seine Bindemacht. Was ich ausspreche, es ist im tiefsten Seelsorge, dass ich dem anderen einmal vor ihm und vor Gott das alles ausspreche und sage, ja, so ist. Was zum Wort wird, verliert seine Bindekraft. Da ist diese Frau seit Jahren, plagt sie sich rum. Eine Krankheit nach der anderen. Und eine Krankheit unverständlicher nach der anderen. Sie hat überhaupt keinen Grund dazu. In ihrem Leben läuft's rund.
Und jede Woche neues Sibberle. Und ernsthaft. Und dann kommt sie. Und wir fangen an zu reden. Das geht oft nicht aufs erste Mal. Und nach mehreren Malen Gespräch plötzlich berührt sie einen Punkt. Und dann erschrickt sie selber. Und dann beginnt sie zu weinen und sagt, ich glaube, da fängt es an. Das ist der Anfang. Und alles andere folgt aus dem. Dann kommt so eine Nachbarschafts-, Verwandtschafts-, Erbschaftsgeschichte. Und mit jedem Mal, wo sie das ausspricht und sagt, sie hat sich an den Kopf gegriffen und gesagt, jetzt erst erkenne ich. Jetzt verliert es seine heimliche Bohrkraft, jetzt verliert es seine Bindemacht und jetzt beginnt Befreiung. Es steckt eine ganz große Erleichterung, Freimachung im Bekenntnis der Sünde. Nur so werde ich bereit und zugerichtet, dass der Geist Gottes weiter an mir wirken kann. Er weiß das alles, was in mir ist. Wo ich es ausspreche, da fängt er an zu verändern. Da fängt er an. Jetzt bekommt der Petrus seinen Auftrag. Jetzt wird er zum Petrus. Weide meine Schafe. Das ist ein überwältigender Auftrag. Als Hirte, da wird in der ganzen Bibel eigentlich nur Gott und Jesus bekannt. Der Herr ist mein Hirte. Und Jesus in Johannes 10, ich bin der gute Hirte, der gute Hirte. Jetzt kommt diese Agape, lässt sein Leben für die Schafe. Und jetzt nennt Jesus den Dienst für den Petrus, weide meine Schafe. Sei ganz für die Herde da, in völliger Fürsorge. Da ist die Agape zu praktizieren. Wir kommen ganz in diese Dienstbereitschaft hinein, ganz, wo wir uns verändern lassen, hinein in diese Liebe. Voraussetzung, Atemluft eines wirklichen Dienstes in der Jesusgemeinde ist die gelebte Liebe. Du bist mir wichtig. Mich interessiert's aufs Höchste, wie's dir geht. Ich stell dir immer wieder diese Jesusfrage. Jesus hat nie gefragt, was kannst du, was hast du, sondern hat gefragt, was brauchst du? Weide meine Schafe. Er sagt sogar, weide meine Lämmer. Und jetzt weist er sie ihn an die Schwächsten, die der besonderen Fürsorge bedürfen. Das haben wir heute, gerade als Christen, als Jesusleute, als christliche Gemeinde, gibt's das wieder, wird das unter uns geübt, dass wir die Lämmer weiden. Was sind denn die Lämmer? Die besondere Fürsorge gebrauchen, die selber nicht mehr können. Das sind zum Beispiel die Scheidungskinder. Was nimmt das zu? Wenn ich eine Klasse, in der ich Religionsunterricht gebe, wenn ich dann da im Klassenbuch schaue, wie viele Kinder haben nur noch einen Elternteil. Wisst ihr, das ist ja nicht nur so, dass da was fehlt, sondern bei den Kindern ist da was zerbrochen. Da geht was kaputt. Da wächst eine Generation heran, die gar nicht mehr weiß, wie man mit einem anderen richtig lebt. Die das schon von früh auf erfahren haben, ja, da gibt's Krachen, wenn's nicht mehr geht, geht man auseinander. da kann nichts wachsen. Das sind Kinder mit kaputtem Herzen. Wenn der Junge sagt, wenn die Mutter fragt, was wünschst du dir zu Weihnachten? Ich wünsche mir nur das eine, dass du wieder mit dem Papa zusammenlebst. Und sie sagt, du weißt doch, das geht nicht mehr. Das sind auch in unseren christlichen Gemeinden zunehmend, das sind Lämmer, wo es besonderer Fürsorge bedarf. Und diesen Dienst vertraut uns Jesus an. Den Dienst an den Lämmern, den kann ich nicht tun, wenn die Eigenliebe in mir alles überwuchert hat. Dann mache ich nur noch mehr kaputt. Den Dienst an den Lämmern, an den psychisch Kranken, den kann ich nur tun, wenn mir's geht wie Jesus, als er das Volk sah, da jammerte ihn. Da wird er hineingezogen in dieses tiefste Erbarmen und das erreicht den anderen. Nicht meine frommen Sprüche, nicht meine klugen Ratschläge, nicht meine Glaubensüberzeugungen, sondern dieses mit hineinnehmende Erbarmen. Da kann man gar keine Methode festmachen, sondern wo ich echt bin in meiner Liebe zum anderen, da wird sich bei ihm was verändern, das kommt an. Weil unter uns so viel gespielt wird, so viel aufgesetzt ist, so viel Höflichkeit da ist, darum breitet sich diese Liebe nicht aus. Christen gehen miteinander nie höflich um, sondern immer herzlich, von Herzen. Das ist die Frage nach der Liebe. Wenn Jesus hier dann sagt am Schluss zum Petrus, folge mir nach. Geh meinen Weg mit. Das ist die große Einladung. Und das ist dieser Weg, dass ich bitte drum und sag, Herr, ja, so bin ich. Ich kenne mich in meiner Art. Aber ich vertraue drauf, was du sagst, dass dein Geist in mir solche Kraft entfaltet, dass er mich verändert, dass ich wirklich einer werde, der dir taugt zum Dienst. Amen. Jesus, wir sind vor dir. Du hast damals leibhaftig den Simon angesprochen und wolltest ihn zum Petrus machen. Und das ist er geworden, weil er sich hat ansprechen lassen, weil er sich gebunden hat an dich. Wir wollen dir das so sagen. Es gibt so viel in unserem Leben, was das verhindern will, dass wir für andere uns ganz aufschließen. Hilf du jedem von uns dazu, dass wir hier bereinigen, dass wir uns diese Frage gefallen lassen. Willst du dich mir ganz anschließen und mir deine Sünde geben? Wir wollen, Herr, mach uns ehrlich vor dir und mach uns ehrlich voreinander und wirke unter uns diese sich verströmende Liebe. Wir loben dich darüber. Da willst du mit uns hin. Jetzt schon. Amen.